Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von What is Truth? Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, denn wir leben in interessanten Zeiten, Robert.
Ja, definitiv.
Es gibt da draußen so viele Fragen. Viele wundern sich über das eine oder andere. Wir möchten jeden Zuschauer ermutigen, diese Videos zu liken oder zu teilen. Und wenn ihr selbst eine Frage haben solltet, dann schickt sie uns doch bitte, sodass wir darauf eingehen und Menschen eine Antwort geben können, die danach suchen.
Ja, sehr gern. Wir leben so nah vor dem Ende dieser Welt. Heute haben wir eine weitere wichtige Frage. Aber schickt nur ohne lange zu zögern all eure Fragen. Wir wollen gern gemeinsam lernen und es auch miteinander schaffen.
Würdest du noch kurz beten, bevor wir ins Thema einsteigen?
Ja, gerne. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir uns wieder hier treffen können. Heute haben wir eine weitere Frage, die so entscheidend ist, ja auch für unsere Erlösung entscheidend ist, Herr. Heute geschehen in dieser Welt so viele Dinge, so viele Ereignisse entfalten sich. Da müssen wir fest am Felsen verankert sein. So hilf uns bitte, Herr, bei diesem Gespräch. Erhelle unseren Verstand und hilf uns bitte auch, nur das zu wiederholen, was du uns in deinem Wort gegeben hast. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Dann legen wir doch gleich mit dem Video los.
Ja, auf geht's.
Hallo Robert und Malu. Ich hätte eine Frage. Bitte, mach doch eine umfassende Sendung, um Licht auf das Thema der Zustand der Toten zu werfen. Es gibt viele, die an die Unsterblichkeit der Seele glauben, wo doch die Seele in Wahrheit sterblich ist. Das ist Gottes Liebe und Freundlichkeit zu uns, dass Menschen nicht lebendig gehalten werden, wenn sie sterben, sondern in Wirklichkeit schlafen, bis Jesus wiederkommt und sie auferweckt werden. Auch wenn Menschen mit Abbildern ihrer geliebten Verstorbenen sprechen, mit wem reden sie dann, wenn es nicht die geliebten Menschen sind? Das ist ein oft missverstandenes Thema. Ich sehe das überall auf Facebook, dass Menschen mit ihren geliebten Verstorbenen sprechen. Und das ist so traurig, weil es nicht die Wahrheit ist. Wenn ihr etwas Licht auf die wunderbaren Dinge werfen könntet, die die Bibel für uns dazu hat, und auch die Wahrheit darüber, das wäre so wunderbar. Vielen Dank und Gott segne euch.
Vielen Dank und auch dir Gottes Segen. Ich danke dir für diese Frage. Wow, jetzt haben wir es mit einem sensiblen Thema zu tun. Das war schon lange fällig und bei diesem Thema gibt es viel Irreführung. Zu dieser Frage, die sie stellte. Es ist auch etwas, was wir in der heutigen Zeit nicht ignorieren können. Und das ist auch eines der besonderen Werkzeuge, die Satan schon benutzt und benutzen wird, jetzt und in den letzten Tagen, um viele zu verführen.
Ja, es ist so ein umfangreiches Thema. Wo fangen wir an und was lassen wir aus? Was sprechen wir an? Ich denke, am besten fangen wir am Anfang der Bibel an.
Lass uns sehen, wo das seinen Anfang nahm. Bei wem hatte diese Verführung ihren Ursprung, die wir jetzt aufdröseln und besprechen wollen? Schauen wir uns doch 1. Mose 3, Verse 1 bis 5 an. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also hier haben wir schon Zweifel. Er schafft hier Zweifel, indem er Fragen stellt. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Okay. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Also wenn wir uns das ansehen, wie wichtig ist da Exaktheit in Gottes Wort? Denn am Anfang sagte Gott, esst nicht davon. Aber hier sagt Eva auch, noch sollen wir es berühren. Und wenn wir es tun, werden wir sterben. Hier machen sie eine Erfahrung, sie zweifelt Gott an, nimmt einen Happen von dieser Frucht und begreift, dass sie nicht sofort starben.
Mir will es einfach nicht in den Kopf, wie einfach es für uns Menschen ist, verführt und getäuscht zu werden. Klar doch hatte Gott, wie du schon erwähnt hast, gesagt, esst nicht davon. Und die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. Und was macht Eva dann? Sie nimmt die Frucht.
Ja.
Etwas, was hier steht, ist mir ins Auge gestochen. Zuerst einmal heißt es, keineswegs werdet ihr sterben. Das hat jetzt die ganze Welt durchdrungen, worüber wir noch sprechen werden. Und dann noch, ihr werdet sein wie Gott. Wenn man sich den Bereich der Gnostik oder des Okkulten oder der New Age-Bewegung betrachtet, da dreht sich alles darum, dass wir wie Götter werden können. Wir können uns Hoffnung auf eine höhere Ebene machen, auf eine Art göttliche Ebene. Man sieht das im Buddhismus, bei all diesen Religionen untergemischt. Auch wenn man sich die katholische Kirche betrachtet, keineswegs werdet ihr sterben, okay?
You shall surely not die. Okay, so.
Auf wen geht das Höllenfeuer zurück und ewige Qual und das Fegefeuer und all das? Das war die katholische Kirche. Wir können später noch dazu kommen, aber auch wenn man sich den Spiritismus anschaut. Ich meine, ist ein Beten zu den Toten nicht auch Totenbeschwörung?
Ja.
Gebete, die sich an Tote richten, sind Götzendienst. Und vieles, was hier gesagt wurde, wurde noch weitergetragen und von der katholischen Kirche weitergeführt.
Was mit einer Lüge anfing, wurde weiter ausgebaut und Leute werden noch heute von derselben Lüge getäuscht, die der Teufel damals erzählte.
Also das hat viel Schaden in der Gesellschaft und in unserer Welt angerichtet. Und warum sagte Satan, dass man keineswegs sterben werde? Nun, er versucht, den Charakter Gottes zu verdrehen. Über das Höllenfeuer haben wir schon gesprochen. Höllenqual und das alles macht aus ihm einen rachsüchtigen Gott. Doch auch was die letzten Ereignisse angeht, wir werden uns ansehen, wie Menschen in der Bibel durch ein Medium zu jemandem sprachen, den sie für einen Verstorbenen hielten. Ja, ich glaube, da gibt es einiges abzudecken.
Und Satan spricht durch die Lüge, die er auch am Anfang von sich gab, auch die Tatsache an, dass es keine Konsequenz für Ungehorsam gäbe. Man könne einfach tun, was man will, und alles wird gut sein. Tatsächlich wird man dadurch, dass man das Gegenteil von dem tut, was Gott sagte, besser werden, als man vorher war.
Ja, und so ist es bei der New Age-Bewegung. Zuerst war es eine Angstmache durch Höllenfeuer und Höllenqual, wobei es letztlich nur um Ablässe und Geld ging, einfach um die Leute auf diese Weise zu täuschen. Aber jetzt ändert Satan die Tonart. Wenn Angst nicht funktioniert, dann greift er eben zu Täuschung. So arbeitet er eben, so arbeitete er schon im Mittelalter. Als es mit Angst nicht funktionierte, wendete er sich in der Reformation der Täuschung zu. Und unsere ganze moderne Gesellschaft ist fest im Griff der Verführung. Da hast du hundertprozentig recht. Ob jetzt lebendig oder tot, spielt in Wirklichkeit keine Rolle. Und im Islam glauben die Moslems, nun, sie sprengen sich selbst in die Luft, um in den Himmel zu kommen und 20 Jungfrauen zu haben und all das. Es gibt all diese unterschiedlichen Arten von Religionen, worin der Tod glorifiziert wird. Oder Valhalla bei den Wikingern. Wir wollen nach Valhalla gehen. Es ist eine Ehre zu sterben, damit man nach Valhalla gehen und das erreichen kann, was man vom Tod und der Tapferkeit bekommen kann. In so vielen unterschiedlichen Themen.
Ja, man wird als Held angesehen, wenn man jemanden in der Schlacht tötet, und dann in der Schlacht durch den Krieg stirbt.
Ja, das stimmt.
Im großen Kampf lesen wir: Lange hat sich Satan auf seine letzte Anstrengung, die Täuschung der Welt, vorbereitet. Die Grundlage zu seinem Werk wurde bereits durch die der Eva im Paradies gegebenen Versicherung gelegt. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, Vers 4 und 5. Nach und nach hat er die Vorbereitung für sein Meisterstück des Betruges in der Entwicklung des Spiritismus getroffen. Er hat sein Ziel noch nicht völlig erreicht, seine Bemühungen werden aber in der allerletzten Zeit von Erfolg gekrönt sein. Der Prophet sagt: Und ich sah drei unreine Geister, gleich den Fröschen, denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes. Offenbarung 16, Vers 13 und 14. Mit Ausnahme derer, die durch die Macht Gottes im Glauben an sein Wort bewahrt bleiben, wird die ganze Welt diesem Blendwerk in die Arme getrieben werden. Die Menschen werden in eine gefährliche Sicherheit eingelullt und erst durch die Ausgießung des Zornes Gottes aufgeweckt.
Das ist sehr wichtig. Die Menschen werden in eine gefährliche Sicherheit eingelullt. Wir werden noch dazu kommen. Wenn man mit den lieben Verstorbenen spricht, darin liegt eine Sicherheit. Doch was sie fühlen, ist eine falsche Sicherheit. Das werden wir noch besprechen. Aber auch wenn man sich die Geister der Teufel anschaut, die drei unreinen Geister, nämlich das Tier, der Drache und der falsche Prophet. Der falsche Prophet ist der falsche Protestantismus. Und all die Theorien, die von diesen drei Geistern ausgehen. Das ist genauso, wie sie es sagte. Sie stecken alle unter einer Decke. Wobei sie das gar nicht immer wissen. Wenn man nur einmal den falschen Protestantismus betrachtet, sie sind ja auch verführt, dass sie einer Lüge Glauben schenken, sodass sie am großen Tag zusammenstehen.
Es wird dieses Jahr in absehbarer Zukunft noch so einiges passieren. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, was sich da ereignet, und viel darüber nachdenken, was die Bibel über diese Dinge zu sagen hat.
Das ist immer wichtig, aber es wird noch wichtiger, dass wir auf diesem Felsen stehen, nämlich auf dem Wort Gottes. Und ohne es schaffen wir es jetzt nicht. Lass uns eine aktuellere Fernsehshow betrachten, die tatsächlich das darstellt, was wir gerade besprechen.
Okay, vor der Pause fing Theresa an, die Zuhörerschaft zu lesen, aber der Geist kommuniziert immer noch mit ihr. Theresa, mach weiter.
Sie sagt: Mom, ich möchte, dass du dich auf diese Zeit konzentrierst, diese Extrazeit, die mir zurückgegeben wurde. Ich hätte das für nichts eintauschen wollen. Und sie sagt, dass du sie riechen kannst. Denn du weißt, dass sie genau in diesem Moment bei dir ist. Hast du auch Erinnerungen an sie in deinem Auto? Bewegte sich beim Fahren, fällt es auch um? Ha, das ist sie.
Mann, ich habe Angst. Meine Hände sind ganz feucht. Ihr versteht nicht. Schaut doch, wie feucht sie sind. Meine Hände sind ganz verschwitzt. Schätzchen, ich liebe dich. Du bist eine meiner Lieblingsgäste. Ein Applaus für Theresa. Für die nächste Stunde versucht das bekannte Medium John Edward, mit geliebten Verstorbenen auf der anderen Seite Kontakt aufzunehmen. Der Verstorbene ist älter als sie?
Ich kann folgen.
Okay, danke. Denn ich wollte sagen, eine Vaterfigur. Und er hat ein Kind, das bei ihm ist?
Ja, mein Mann.
Sie kommen zusammen. Ihr Bruder und ihr Mann kommen zusammen.
Ja.
Sie bestätigen, dass eine Vaterfigur bei ihnen ist. Nun, ich spüre, dass es eine weitere Hochzeit geben wird. Es wird eine weitere Feier geben. Er sagt mir, dass sie seinen Segen haben. Er zeigt mir, dass er grünes Licht dafür gibt, also können sie weitermachen damit. Denn sie sollen glücklich sein dafür. Vergessen Sie nicht, sie sind immer noch hier. Das heißt, sie machen immer noch Phasen durch, in denen sie noch Lektionen lernen müssen. Und später interviewten Johns Produzenten diese Frau und das sagten sie ihnen.
Ich habe erst vor 6 Monaten angefangen, mich mit Tom zu verabreden. Ich war so nervös, weil ich mich mit ihm traf, so als ob Steve das nicht billigen würde. Ein Teil von mir wollte seine Zusicherung. Also als John das erwähnte, da war ich so glücklich. Es gab mir einen solchen Frieden.
Haben Sie je eine sportliche Verbindung mit jemandem im Mediengeschäft? Und Sie sahen ihn eine Weile nicht und fanden dann heraus, dass derjenige verstorben war? Hatten Sie sich mit ihm bei einem Spiel eine Kabine geteilt oder mit ihm Golf gespielt? Aber ich habe das Gefühl, dass sein Tod Sie schockierte. Was ist die sportliche Verbindung zu ihm? Nun, Kid Craddock ist ein guter Freund von mir und wir spielten zusammen Golf. Haben Sie ihn vor Ihrem Tod nicht mehr gesehen? Nein, wir standen an diesem Tag miteinander in Kontakt. Wie lautete sein Name? Sein richtiger Name ist nicht Kid, sondern Dave. Und er ist sehr überraschend gestorben. Aber ich spüre, dass Sie ihm geholfen haben, etwas zu bewältigen, was öffentlich nicht bekannt war. Und ich meine nicht die Gesundheit. Er lässt mich wissen, danke, dass Sie so ehrenhaft waren, das damals nicht zu besprechen und natürlich jetzt nicht zu besprechen. Es machte viel Druck, einige Dinge preiszugeben, als er starb. Und ich weigerte mich, sie preiszugeben. Ist hier jemand, der jemanden durch Selbstmord verloren hat, durch einen Kopfschuss? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie hinter mir, irgendwo da hinten. Mein Zimmerkollege hat sich umgebracht, sein Nachname war Gregor. Und Sie waren in einer Band mit ihm, oder nicht? Ich war mit ihm in einer Band, ja. Ich weiß nicht, ob Sie irgendeine Form von politischer Beratung machen oder ob Sie wichtige Zeit im Weißen Haus verbringen, aber um Sie herum kommt eine Art politische Energie um Sie herum auf. Ich hatte private Treffen in Washington.
Wow, nun, ich erinnere mich an John Edward, den zweiten und dritten als Medium.
John Edward, the second and third medium.
Und eines ist interessant, dass er sehr starke katholische Wurzeln hat. Sehr starke. Ich habe ihn einfach mal gegoogelt und versuchte herauszufinden, woher sie kommen und auch ihren religiösen Hintergrund. Und wenn man sich Teresa Caputo anschaut, die erste Frau, die wir sahen, die auch ein Medium ist, sie ist durch und durch katholisch und besteht auch weiter darauf. In Talkshows wurde sie gefragt, aber sie stehen doch im Gegensatz zu einigen katholischen Glaubenssätzen. Sie meinte, nun, sie glaube an ein Thema, das aus Liebe, Frieden und Bestätigung bestehe, so eine Art von alles ist erlaubt. Und ich sehe, dass all das in einem derartigen Thema eingebettet ist. Darüber werden wir auch noch sprechen.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass es einmal eine Show auf Afrikaans gab. Wenn man das wörtlich übersetzt, hieß sie »Die andere Seite«. Da gab es auch ein Medium, das mit verstorbenen Verwandten sprach. Ich weiß noch, als mein Dad sagte, vielleicht solle er auch mal in diese Show gehen und mit unserem Großvater, also seinem Dad, sprechen.
Das war offensichtlich noch vorher.
Ja, das war, bevor wir wussten, was tatsächlich in der Bibel steht. Aber das ist so ein sensibles Thema, denn es berührt das Herz. Denn mit einem geliebten Menschen zu sprechen, wenn man darüber etwas zu jemandem sagt, dann wäre das wie ein, wer bist du denn, dass du sagst, dass der gar nicht lebendig ist? Oder in welchem Zustand er auch immer ist. Denn sie haben das Gefühl, dass sie mit dieser Person sprechen, denn diese wissen Dinge, die nur diese Person wissen würde.
Das macht es für uns so schwierig, zu diesem Thema Evangelisation durchzuführen. Denn es ist so sensibel, so persönlich. Es trifft einen ins Mark. Es gibt eine Geschichte, die ich schon früher gehört habe, von einer Mutter in Kalifornien, deren Sohn im Vietnamkrieg war. Sie bekam diesen Brief vom Militär und in dem stand, dass er wahrscheinlich tot ist. Und natürlich war sie am Boden zerstört. Aber nach einiger Zeit, nach einigen Tagen oder Wochen, erschien ihr dann ihr Sohn in einem Zimmer, als sie schlief. Und er sprach zu ihr. Aber er war ein Atheist und sie stellte ihm Fragen. Sie sagte, aber wie kannst du im Jenseits sein, wenn du Atheist bist? Wie funktioniert das? Er meinte, nun, Gott ist bedingungslose Liebe. Es dreht sich alles um Liebe und Frieden. Mach dir deshalb keine Sorgen. Also das ist eine wahre Geschichte. Und später stand er vor der Tür und trug den Arm in einer Schlinge. Und er war noch am Leben. Also, wer war der Mutter erschienen?
Auch ich habe eine ähnliche Geschichte gehört von Eltern, die ihr Kind verloren hatten. Sie gingen zur Beerdigung, sie begruben das Kind und als sie an diesem Nachmittag nach Hause kamen, erschien ihnen das Kind in der Diele. Also, wie würde man sich da fühlen? Das würde einen doch total um den Verstand bringen. Und wenn man nicht weiß, was die Bibel zu diesen Dingen sagt, wird man verführt werden.
Natürlich wird man das. Egal wie, denn wer tritt denn wirklich als diese Person auf? Die können das so gut und sie sollten jede Facette dieser geliebten Person kennen. Sie können jeden personifizieren und all diese Ereignisse zurückverfolgen, von denen man nur selbst wissen würde. Ganz klar, wenn man die Wahrheit nicht kennt, also mich trifft das auch persönlich. Denk nur an meine Geschichte, als in unserem Haus ein Exorzismus durchgeführt wurde. Mein Dad hat mir das erzählt. Er fragte den Priester, aber wie wussten Sie, dass mein Sohn krank war? Und der Priester sagte, nun, die Nonnen sprachen mit den Geistern, und so wusste ich es. Die Nonnen der katholischen Kirche. Also das ist sehr erschreckend. Und ich kann es schon verstehen, wenn ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen. Ich fühle mit allen, die geliebte Menschen verloren haben. Wenn man dann bestimmte Dinge hört, wie hier bei der ersten Frau, wo Dinge im Auto sich bewegen, das ist deine Tochter. Wow, das gibt mir doch Sicherheit. Egal, was ich vor ihrem Tod getan habe, sie hat mir vergeben. Diese Sicherheit. Und schau, dabei gibt es auch viel scheinbar Großartiges in dieser Theologie. Aber es ist in Irrtum eingetaucht.
You see, there's a lot of awesomeness in this theology or whatever, but it's dipped in error.
Der Teufel kann das in den letzten Tagen zu seinem Vorteil nutzen. Und das nicht nur in den letzten Tagen, wir lesen darüber in der Bibel.
Ja, und wir werden da später noch viel mehr ins Detail gehen. Aber lass uns noch schnell ein Zitat aus Signs of the Times lesen. Die große Kraft, die den Spiritismus begleitet, hat ihren Ursprung im großen Rebellenanführer Satan, dem Prinz der Teufel. Durch seine Kunstgriffe waren böse Engel in der Lage, sich selbst als Tote auszugeben, und durch lügenhafte Heuchelei haben sie Männer und Frauen dazu geführt, Gemeinschaft mit Dämonen zu haben. Diejenigen, die mit den angeblichen Geistern der Toten Gemeinschaft haben, pflegen eine Gemeinschaft mit denen, die eine verderbliche und demoralisierende Macht über das Denken haben werden. Christus befahl, dass wir keine Gemeinschaft mit Zauberern haben sollten, noch mit denen, die Geister beschwören. Also, dass wir keine Gemeinschaft mit Medien haben sollten, die Tote heraufrufen, um mit ihnen zu sprechen, um mit Geistern zu sprechen.
Er befahl das, und wir werden uns das jetzt in der Bibel ansehen. Er befahl uns, nicht mit ihnen zu sprechen. Weißt du warum? Wenn man das in der Bibel an einigen Stellen nachschaut, worin es von Groll spricht. Wir lesen es auch hier. Es gibt da noch ein paar Stellen. Doch jedes Mal, wenn die Schrift von Groll spricht, trennt uns das völlig von Gott.
There's only a few places, and every time it talks about abomination, it separates us from God completely.
Wir sprachen von unreinen Speisen. Das war ein Greuel. Denn es ist eine Zerstörung unseres Körpers und unseres Verstandes, und es trennt uns von Gott. Dann Götzendienst. Götzendienst und Homosexualität.
And then homosexuality.
Even the act. Die Handlung, nicht die Person.
Ja, die Handlung, nicht die Person. Natürlich, die homosexuelle Handlung. Aber dann spricht es auch von Greuel, das Verwüstung bringt. Kurz gesagt war das auch eine Trennung von Jesus, indem sie Jesus Christus nicht als ihren Erlöser annahmen. Und deshalb brachten sie es selbst über sich. Also wenn wir das hier lesen, das steht im Alten Testament, wo von Zauberei und Hexerei, Medien und all dem gesprochen wird. 2. Mose 22, Vers 17. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Okay, das bedeutet nicht, dass wir in der modernen Gegenwart Hexen verbrennen werden. Aber das waren die damaligen Regeln. In jenen Tagen war das etwas so Entehrendes, was die Nation völlig vernichten würde, also musste es ausgerottet werden.
Israel lebte in einer Theokratie. Gott war ihr König. Sie wollten von Gott keine Ratschläge erhalten. Und wenn man von Gott keine Ratschläge haben will, dann wendet man sich an diese Leute, die mit dem Feind Gottes sprechen. Welchen Rat erhält man dort wohl? Also Gott schützt sein Volk dadurch nur.
Und später baten sie händeringend um einen König. Dazu werden wir auch noch kommen. Wenn ich darüber nachdenke, dann führt das einfach zu Stolz und auch zu Trennung. Aber er ließ es zu. 3. Mose 19, 31: Ihr sollt euch nicht an die Geisterbefrager wenden, noch an die Wahrsager. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu verunreinigen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Ich bin der Herr, euer Gott. Sucht keine Medien auf, schaut nicht nach anderen Methoden, um Kontakt herzustellen. Ich bin der Herr, euer Gott. Durch mich sollt ihr alles wissen.
Gott ist die Quelle des Lebens. Wer sollte es besser wissen, wie man ewiges Leben erhält? Wer außer Gott? In ihm haben wir Leben.
Ja, das stimmt. Wie wir es vor 2 Wochen bei Israel besprochen haben. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir das geistliche Israel. Denn wir sind in ihm. Das ist der einzige Weg, wie wir Leben haben. 3. Mose 20,6: Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Hurerei ist wieder geistlicher Ehebruch. Das gleiche wie Götzendienst. Es ist das gleiche Konzept. Und das haben Gräuel gemeinsam. In 5. Mose 18,10 steht: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer ist. Liest man in Vers 11 weiter, heißt es: Oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel.
Einer, der sich an die Toten wendet, der zu den Toten betet. Gibt es Einrichtungen, in deren Reihen zu den Toten gebetet wird?
Wie etwa die katholische Kirche. Wir haben das vorher schon erwähnt.
Wenn man zu den Heiligen betet?
Ja, zu den Heiligen.
Oder zu Maria?
Nichts davon ergibt für mich einen Sinn, aber heute sprechen wir nicht über die katholische Kirche an sich. Aber im Grunde haben sie das Heidentum im Christentum eingeschlossen. Das war die römische Religion, es war Heidentum. Und sie haben es einfach miteinander verwoben. Sie haben beides miteinander vermischt. Und schon hat man eine große verführerische Religion, die von einem Großteil der Welt verehrt wird. Doch die Menschen in der katholischen Kirche, manchen ist es gar nicht bewusst. Ich greife da niemanden in der Kirche an. Es gibt in der Kirche eine Menge ganz toller, wunderbarer Menschen.
Und ich wollte nur erwähnen, dass Menschen sich nicht unbedingt dessen bewusst sind, dass das in der Bibel steht. Dass die Bibel sagt, dass man nicht zu den Toten beten und auch nicht mit ihnen reden soll. Sie wurden verführt, getäuscht. Aber wir müssen in der Bibel nach der Wahrheit suchen und nicht nach unserem Gefühl oder nach dem gehen, was wir gerne hätten, sondern nach dem, was das Wort sagt und dass wir entsprechend leben sollen, wie es das Wort sagt.
Stimmt. Und ihr Fokus liegt nicht auf diesen Texten im Alten Testament. Sie wissen alle, dass sie da sind, aber ihr Fokus liegt nicht mehr darauf oder die Verse wurden falsch ausgelegt. Denn vergiss nicht, während des Mittelalters konnten nur die Priester die Bibel auslegen. Es durfte auch niemand selbst eine Bibel besitzen. Genau aus diesem Grund. Und als mit der Reformation das Wort wieder ans Licht gebracht wurde und man es lesen konnte, war das der Grund, warum die Reformation begann. Nun, es ist keine Raketenwissenschaft, um zu sehen, dass sie leider nicht der Wahrheit folgen. Wie wir gesehen haben, stellt die Bibel eindeutig fest, dass das nicht erlaubt ist. Wenn wir uns König Saul ansehen, dann verbot er auch alle Zauberei, Hexerei und all das, wegen des Alten Testaments. Aber was ist, wenn wir uns im nächsten Video moderne Medien ansehen und das, was sie hinsichtlich Atheisten zu sagen haben? Wohin diese einmal gehen und ob sie gerettet sind, wenn sie sich nicht an Gottes Wort halten? Schauen wir uns das folgende Video dazu an.
Rick schreibt, ich schaute mir gerade ein Video über Religion und die Geisterwelt an. Was ist denn mit Atheisten? Ich erwarte, dass sie mit der gleichen Liebe und dem Respekt behandelt werden, die sie doch sicher verdienen. Ein unbedingtes Ja. Rick, Atheisten neigen dazu, mit ihresgleichen abzuhängen und werden so akzeptiert wie religiöse Menschen. Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Wir sind alle eins. Und jedes Glaubenssystem, das wir haben, ist ein Erlebnis für das Unendliche. Also ist der Atheismus eine Form des Lernens für das Unendliche. Also jeder hat einen Platz. Kein Grund zur Sorge. Sie werden schon rausfinden, dass da noch mehr dran ist, als Sie denken. Aber das alles braucht Zeit. Und da drüben hat man jede Menge Zeit und alles geschieht freiwillig und nach den Lernmethoden jedes Einzelnen.
Nun, mir fällt dazu Hesekiel 18, Vers 20 ein. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Also diese Welt ist der Ort, an dem wir uns für die Ewigkeit vorbereiten. Die Gelegenheit dazu haben wir in dieser Welt. Wenn wir der Wahrheit in dieser Welt den Rücken kehren, warum sollten wir die Wahrheit in der nächsten Welt akzeptieren? Wie kann Gott jemanden zulassen, der nicht nach seinen Regeln lebt, schon um Liebe und Frieden und all das zu erhalten? Wie kann er so einer Person erlauben, im Himmel eine Blütezeit zu erleben? Das kann einfach nicht sein. Wir hatten schon vorher darüber gesprochen. Wenn die Gottlosen nach dem Millennium noch eine Chance hätten, Ellen White schreibt darüber. Doch wir haben das Zitat jetzt nicht zur Hand. Doch wenn sie eine weitere Gelegenheit dazu hätten, in einer weiteren Lebenszeit Gott zu gehorchen und mit ihm zu wandeln, würden sie ihn erneut ablehnen. Und deshalb ist er ein Gott der Liebe. Er weiß das. Und wie wir bereits schon sagten, wird er sie nicht töten. Sie werden sich Gott widersetzen und er wird sich von ihnen zurückziehen müssen. Das ist alles.
Ja, die Welt wird in eine falsche Sicherheit hineingewiegt. Wir haben die ökumenische Bewegung. Es spielt keine Rolle, auf welchem Weg man sich befindet. Jeder betet denselben Gott an. Oder ich habe auch schon die Erklärung gehört, dass es wie bei einem Berg ist. Oben hat man Gott und all die verschiedenen Religionen befinden sich am Fuß des Berges, aber an unterschiedlichen Punkten. Doch jeder arbeitet sich in Richtung Gott voran. Aber man kann nicht verschiedene Religionen haben, die denselben Gott anbeten, weil sie nicht die gleichen Dinge akzeptieren wie die Bibel. Bestimmte Religionen akzeptieren Jesus Christus nicht als den Sohn Gottes. Sie akzeptieren nicht, dass er für unsere Sünden starb. Also wie können sie dann den gleichen Gott haben oder an denselben Gott glauben?
Wie können wir Einklang haben? Wie kann man übereinstimmen, wenn man unterschiedliche Dinge glaubt?
Ja.
Einige glauben, dass Töten okay ist, andere etwas anderes. Oder andere glauben, dass die 10 Gebote nicht mehr gültig sind und wir sie entsprechend nicht mehr halten müssen. Was für eine Überraschung, wenn man im Himmel ist und glaubt, den Sabbat nicht mehr halten zu müssen und dann muss man jedes Mal den Sabbat halten. Und man hat nie gelernt, den Sabbattag zu lieben. Wie du schon sagtest, diese Beschreibung eines Berges oder einer Pyramide, das ist fast wie Bab El. Bab, das Tor, und El, Gott, ein Tor zum Himmel. Es ist der Turm zu Babel und Babylon. Da haben wir alle unseren eigenen Weg zum Himmel, und das ist so in Ordnung. Spielte nicht auch der Papst darauf an?
Das kommt beim nächsten Interview heraus mit dem Mitbegründer der Satanistenkirche in Südafrika. Er verließ die Kirche, nachdem ihm, wie er behauptet, Jesus erschienen ist. Wir werden das Video später anschauen. Doch in diesem Clip fragt er Jesus, warum? Warum er ihm erschienen ist? Warum jetzt? Werfen wir doch einen Blick darauf.
So fragte ich, warum? Und er sagte mir, denn ich brauche dich für Gottes Reich. Ich brauche dich jetzt. Zuvor brauchten wir es nicht. Doch was gerade geschieht und was noch kommt, da brauchen wir die Menschen mit den Gaben zu sehen und für das offen zu sein, was in der Welt geschieht und was kommt. Und deshalb jetzt. Denn die Menschen müssen anfangen zu sehen, worum es geht. Es geht um Liebe. Denn wir gehen in eine lange Zeitperiode hinein, in der die persönliche Entscheidung eine wichtige Sache werden wird. Und es wird die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis sein. Also diese Dinge habe ich gesehen. Aber als Menschen liegen wir sehr falsch. Wir denken immer noch, es geht darum, welcher Religion wir folgen. Aber darum geht es nicht. Tatsächlich ist es nicht so.
Wie viele schreckliche Dinge wurden schon im Namen der Liebe begangen? Wenn man nur ein paar Jahre zurückdenkt, war das eine der großen Motivatoren für die Pflicht, um Leute dazu zu bekommen, dass sie sich etwas in den Körper geben, um etwas anderes zu verhindern. Es wurde im Namen der Liebe getan. Wenn du deinen Nächsten liebst, wenn du die Leute um dich herum liebst, dann lässt du das machen. Und wenn du es nicht machst, dann bist du selbstsüchtig. Dann hast du keinerlei Liebe in dir. Liebe wurde in unserer Welt schon so verdreht. Wenn man jemanden in Schmerzen sieht und man das Wissen hat, ihm zu helfen, ihm Informationen zu geben, wie er sein Leben ändern soll, um aus den Umständen herauszukommen, in denen er sich befindet, diese emotionalen Umstände, und man gibt dieses Wissen weiter, dann wird man als jemand angesehen, der über diese Person urteilt, weil man diese Person nicht mehr liebt.
Ja, also das Gesetz Gottes schrumpft und die Liebe wird mehr hervorgehoben. Mir tut es leid, das zu sagen, aber in unseren Kirchen, auch in unseren Kirchen und in vielen Kirchen da draußen, geht die Botschaft um Liebe. Und dann rate mal. Ich würde es lieben, jeden Tag meines Lebens etwas über Gottes Liebe zu hören. Aber in der Bibel gibt es auch eine Warnung. Und wir können nicht Liebe predigen, wenn wir unseren Wandel, unsere Wege nicht ändern. Wir müssen auf das hören, was Gott sagt. Wir müssen ihm gehorchen und unseren Lebensstil ändern, wenn es notwendig ist, unseren Lebensstil zu ändern. Doch wenn Gott uns einfach liebt, wie es dieser angeblich verstorbene Junge seiner Mom sagte, mit dieser unbedingten Liebe, dann können wir Atheist sein, dann können wir unser Leben hier auf Erden genießen.
Ja, die Liebe ist einfach nur zur Akzeptanz geworden. Wir müssen einfach jeden akzeptieren und darauf lassen wir es dann beruhen, denn genau das ist Liebe, behauptet jedenfalls die Welt. Aber das ist sie nicht. Es geht darum, sich gegenseitig zu helfen, die Last des anderen aus Liebe auf sich zu nehmen, und man möchte dieser Person helfen, besser zu werden und die Freude und die Liebe Jesu zu erfahren. Wie macht man das, wenn man einfach sagt, ich liebe dich und ich akzeptiere dich und damit hört es dann auch auf?
Damit hilft man der Person nicht, überhaupt nicht. Und diese Person, also ich verurteile ihn damit nicht, ganz und gar nicht. Nicht seine Tätowierungen oder seine Vergangenheit, gar nichts. Aber es gibt so eine feine Trennlinie zwischen verführender Täuschung und der Wahrheit. Zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wieder einmal kann jede Religion Rettung bringen. Jede Weise, wie man die Bibel auslegt, kann Erlösung bringen. Und das ist einfach nicht wahr. Es gibt eine Wahrheit. So fing unsere ganze Sendung an. Unsere erste Folge ging darum, dass es eine Wahrheit gibt. Nichts anderes. Jesus Christus, das Wort, das Fleisch wurde. Und seine Gebote sind Gerechtigkeit. Danach leben wir.
Ja, wenn Religion keine Rolle spielt, was ist dann der Maßstab? Wenn es einfach um Liebe geht, was ist dann der Maßstab für diese Liebe? Woher bekomme ich meine Grundlage? Bin ich dann derjenige, der entscheidet, wie die Liebe aussehen soll? Oder sollte es nicht einen Maßstab geben, der uns sagt, was Liebe ist und wie wir leben sollen?
Ja, also wir kommen wieder auf die Gebote zurück, aber die Gebote sind Liebe. Gott ist Liebe. Er gab uns seine Gebote aus Liebe und er teilte es in zwei Bereiche auf, Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten. Die Liebe ist also ein Ergebnis des Gehorsams.
Ja,
Liebe ist nicht einfach x-beliebig und aufs Geradewohl mit einem sprechenden Medium, das den Leuten Zusicherungen ihrer Lieben gibt oder dass man einfach in einer Wohlfühlblase herumschwebt. Sorry, aber ich sehe das überall. Ich sehe das auch in der charismatischen Bewegung. Ich sehe das in der Musik, die wir auch besprochen und vorgestellt haben. Schaut man sich die charismatische Bewegung an, ist es Liebe, die Hände in der Luft, aber sie verändern nicht, wer sie sind. Ihr Lebensstil ändert sich nicht, was sie auf den Himmel vorbereiten würde.
Man will kein besseres Leben führen, man will ein Leben führen, das angefüllt ist mit Gefühl.
Und Emotionen.
Und Emotionen.
Wenn wir schon von Emotionen sprechen, lass uns einen Blick auf König Saul werfen und was dort geschah. Auch König Saul sprach mit einem Medium. Also er wollte durch ein Medium Kontakt mit Samuel aufnehmen, denn er befand sich in einer schlimmen Lage und brauchte Rat. Aber zuvor hatte er den Heiligen Geist so betrübt, dass er von ihm gewichen war. Wir wissen das. Wir erinnern uns an alles, was er tat, wie er David erbarmungslos jagte aus Stolz und Selbstsucht. Genau deswegen. Ich komme jetzt auf das zurück, was ich schon vorhin sagte. Einen König zu wählen, das verursacht Stolz in uns. Wie bei Luzifer, Satan. Wir wollen nicht sagen, dass er ein König war, aber nennen wir ihn einen Manager über die anderen Engel. Nun, er war kein Manager, aber er war über den anderen Engeln. Und das löste in ihm Stolz aus. Und als König Saul gesagt wurde, dass er die Amalekiter auslöschen sollte, was machte er da? Er gehorchte dem Befehl zur völligen Vernichtung nicht. Er nahm sich von der Beute und er nahm auch den König gefangen. Da gab es so viele Dinge. Er war auch ungeduldig, als Samuel das Opfer durchführen sollte. Es gab so viele Dinge, womit und weshalb er sich immer weiter wegbewegte.
Samuel had to do the sacrifice. So there's so many things why. So he moved further and further away because that's what the.
Denn das ist die unvergebbare Sünde. Man betrübt den Heiligen Geist, so dass er nicht länger an einem wirken kann. Wohin führte ihn das? Könnte diese Person, dieser Geist oder wie auch immer man ihn nennen will, Samuel gewesen sein?
Or this ghost or whatever you want to call it, could it have been Samuel?
Ist es möglich, dass es Samuel gewesen sein könnte? Lesen wir es in der Bibel, sodass wir entscheiden können, ob das gefälscht oder wahr war.
Ja, und beurteilen, ob es etwas war, was Saul tun sollte oder nicht. Denn viele Leute führen den Text an und sagen, schau, es steht in der Bibel, also können wir mit Geistern sprechen.
Richtig, wir sehen es hier als sehr gutes Beispiel in der Schrift. 1. Samuel 28, die Verse 14 und 15. Er sprach, wie sieht es aus? Sie, also das Medium, sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. In diesem Vers stecken so viele interessante Dinge. Also zuerst einmal neigte er sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich vor Samuel.
Ja, er dachte, es wäre Samuel.
Er dachte, es wäre Samuel. Aber vielleicht war es auch eine Ehrerbietung vor Gott. Eine falsche Ehrerbietung vor Gott. Wir werden das später noch sehen. Aber er fragte sie, wie sieht es aus? Warum sollte er einer Hexe, einer Zauberin glauben? Kannst du mir sagen, wie er aussieht? Und dann meinte er, dass es Samuel war. Das ist eines der Dinge, die ich hier sehe. Kann der Teufel einen Propheten Gottes wieder aufstehen lassen?
Ja, und Saul hatte am Anfang seiner Königsherrschaft Hexen und Leute, die mit Geistern redeten, töten lassen.
Und jetzt macht er genau das. Vers 15. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Hier sehe ich, dass Gott nicht mehr zu ihm spricht. Er ist von ihm gewichen, wie wir schon gesagt hatten. Und seine Propheten würden auch nicht zu ihm sprechen. Aber jetzt spricht er mit einem toten Propheten. Siehst du, warum es tatsächlich nicht der Samuel sein konnte, den er kannte?
Ja, wenn Gott doch so viele verschiedene Wege hat, um zu Menschen zu sprechen. Und Gott wollte auf diese Weise nicht zu ihm sprechen. Nicht, weil Gott nicht mit ihm sprechen wollte, sondern wegen Sauls eigenem Handeln. Und jetzt ganz plötzlich spricht er durch Samuel, der schon verstorben ist?
Das ist für mich sehr eindeutig. Lesen wir weiter in 1. Chronik 10, 12 und 14. So starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, wegen des Wortes des Herrn, das er nicht eingehalten hatte, und weil er die Totenbeschwörerin gesucht und befragt hatte. Den Herrn aber hatte er nicht gesucht. Darum tötete er ihn und wandte das Königreich David, dem Sohn Isais, zu. Also Gott befand sich nicht in diesem Ereignis, in diesem Vorgang. Gott hatte damit nichts zu tun. Denn Saul hatte den Heiligen Geist schon betrübt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also Sauls Gnadenzeit war an diesem Punkt zu Ende. Und jetzt aus Verzweiflung, aus Illusion und aus...
Und Angst.
Angst, ja, sprach er mit dem Medium, das ihm helfen sollte. Und was kam als Endergebnis heraus? Dass Saul sich an ein Medium wandte.
Saul starb, so wie das Medium es vorhergesagt hatte.
Ja, und hier in 1. Chronik, Vers 14 heißt es, wie wir schon gelesen hatten, darum tötete er ihn. Doch Gott tötete Saul nicht, dieser fiel in sein Schwert, aus Furcht vor dem, was von den Philistern kommen sollte. Also das bedeutet, Gott ließ es zu, denn Saul selbst hatte seine Gnadenzeit beendet. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Ich dachte, das wäre ganz interessant. Dämonische Geister oder Geister von Teufeln, wie es teilweise übersetzt wird. Zu wem sprach er also durch das Medium? Mit Teufeln, mit Dämonen, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde, König Saul. Schon interessant.
Und um dem Bild noch etwas mehr Farbe zu verleihen, was das Geschehen dort betrifft, können wir auch in Patriarchen und Propheten weiterlesen. Niemals hatte der Herr einen Menschen abgewiesen, der aufrichtig und demütig zu ihm kam. Weshalb wandte er sich von Saul ab, ohne ihm zu antworten? Der König hatte durch sein eigenes Verhalten die Gunst verwirkt, Gott auf irgendeine Weise zu befragen. Er hatte den Rat des Propheten Samuel verworfen, David, den Erwählten Gottes, verbannt und die Priester des Herrn erschlagen lassen. Konnte er jetzt eine Antwort von Gott erwarten, nachdem er selbst jede Verbindung zum Himmel abgeschnitten hatte? Er hatte sich gegen den Geist der Gnade versündigt. Wie konnte er da eine Antwort vom Herrn durch Träume oder Offenbarungen erwarten? Saul wandte sich nicht in reuiger Demut zu Gott. Er suchte keine Sündenvergebung und Versöhnung, sondern lediglich Errettung von seinen Feinden. Halsstarrig und aufsässig hatte er sich selbst von Gott getrennt. Nun gab es kein Zurück, es sei denn über den Weg der Reue und Bußfertigkeit. Aber in seiner Angst und Verzweiflung suchte der stolze Monarch Hilfe bei einer anderen Quelle. Schon allein die Botschaft von dieser anderen Quelle, das war keine Botschaft, dass Saul umkehren und Buße tun sollte, die ihn zu Gott zurückbringen sollte. Es war eine Botschaft, die zu seiner Vernichtung führte. Und so eine Botschaft kommt nicht von Gott. Denn Gott möchte nicht, dass wir vernichtet werden.
Nein, wenn es Samuel gewesen wäre, hätte er als erstes versucht, ihm ins Gewissen zu reden, damit er zu Gott umkehrt. So wäre es gewesen. Wir sehen viele Beispiele dafür in der Bibel. Sogar wenn wir uns Jakob ansehen. Auch Jakob rang doch mit Gott, doch er bereute. Durch Demut bereute er. Denn das ist eine ganz ähnliche Situation. Doch Saul bangte. Er wollte Rettung vor seinen Feinden. Auch Jakob hatte Angst vor seinem Bruder, aber durch wahre Reue siegte er und wurde zu Israel. Ja, dieses Ringen ist wirklich schön. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch ansehen, was in der Welt da draußen, in der Welt der Filme passiert. Videos und Filme für Kinder. Vielleicht gehen wir ein paar davon durch und schauen, was in Hollywood so dargestellt wird. Was unsere Kinder da so sehen, was für eine linguistische Programmierung da in unsere Kinder gelegt wird, was ihnen gar nicht bewusst ist. Wenn ich mit vielen meiner Freunden über diese Videos spreche und diese Szenen zeige, sind sie gleichgültig. Ja, aber das ist doch eine schöne Geschichte. Warum liest du da so viel hinein? Jetzt machst du die ganze Geschichte für mich kaputt. Ich mochte sie so gern. Also sie sehen die Botschaft nicht, die man versucht, da darzustellen.
Ja, sie sagen, es ist doch einfach ein Film. Lehn dich zurück und entspann dich. Das hat doch keinerlei Auswirkung auf dich.
Ja, und wer bist du überhaupt, mir so etwas zu sagen? Und genauso war ich früher auch. So ging es mir mit der Musik, so ging es mir bei Filmen. Damals, als ich diese Filme mochte, da gab es viel Gotteslästerung. Damals gefiel mir die Gotteslästerung nicht, aber ich schob es einfach beiseite. Legen wir das beiseite und schauen wir es uns einfach an. Ich mag die Geschichte.
Ja, man ist so gefesselt von dem, was in der Geschichte passiert, dass man über die Dinge hinwegsehen wird, die für Gott ein Greuel sind.
Jetzt müssen wir dabei wachsam sein. Wir schauen uns auch manchmal etwas auf YouTube oder so an. Und man schiebt dieses oder jenes beiseite, einfach um zu sehen, was geschieht. Aber wir müssen uns gleich davon trennen, wenn etwas nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort oder seinem Charakter ist. Lass uns das erste ansehen. König der Löwen. Das ist nur ein kleiner Schnipsel, aber es ist sehr interessant, was hier dargestellt wird.
Du kanntest meinen Vater?
Wieder falsch. Ich kenne deinen Vater.
Nimm's bitte nicht zu schwer, aber er ist vor langer Zeit gestorben.
Nein, schon wieder falsch. Er lebt und ich werde es dir auch beweisen. Folge nur dem alten Rafiki, er kennt den Weg. Komm mit. Sieh da einer.
Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild.
Nein. Sieh näher hin. Siehst du? Er lebt in dir.
Simba.
Vater?
Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König.
Wow, das war aber vollgepackt. Ich meine, wenn man sich den New Age-Symbolismus hier anschaut. Sein Vater ist in ihm. Er lebt durch ihn.
Father is in him. Okay, so he lives through him.
Ich habe das auch von vielen Medien gehört, aber wir konnten nicht alles hineinpacken. Als Teresa sagte, deine Tochter lebt durch deine Augen, das ist ein Konzept des New Age. Und dann natürlich das Tote auftauchen und sprechen.
Concept, and then obviously the dad appearing and saying, you are.
Für mich war der Teil interessant, als er sagte, du bist mein Sohn, der König. Auch ein bisschen luziferisch, aber egal, darauf wollen wir nicht näher eingehen. Auch der erste Teil, er lebt, er ist lebendig, und das tröstete Simba sehr.
Ja, das war einer meiner Lieblingsfilme, als ich heranwuchs. Aber im Film ist es so ein trauriges Ereignis, als sein Vater umgebracht wird. Und als dann das geschieht, baut es einen wieder etwas auf. Man fühlt sich gut. Man fühlt sich gut, weil Simba wieder eine Gelegenheit hat, noch einmal mit seinem Dad zu sprechen. Und das Gleiche, was hier im Film geschieht, geschieht auch mit Leuten in unserer Welt.
In our world as well.
Ja. Nicht nur im Zeichentrick, sondern in der Realität. Wenn der Verlust eines geliebten Menschen beklagt wird und sie dann Trost finden, indem sie mit ihm im Jenseits sprechen. Aber ist das wirklich Trost? Ist die Person, mit der man spricht, wirklich der Mensch, den man verloren hat?
Es ist eine falsche Sicherheit und ich denke, dass all das in diesem Fall junge Menschen auf kompletten Spiritismus vorbereitet, sie dazu hinführt. Es mag sich nicht auf jeden auswirken, aber es ist ein Feldzug, den Satan ausführt. Es mag sich nicht auf jedes Kind auswirken, aber es wird weitergegeben. Es mag sich auf sie noch nicht so auswirken wie auf jemanden am Ende. Doch sie werden schon vorbereitet, dieser Lüge zu glauben. Und wenn die Dinge dann wirklich passieren, dann schlagen Satans Täuschungen zu.
Durch die Medien wird man bei allem desensibilisiert. Und wenn es dann wirklich passiert, dann ist es für einen in Ordnung. Also jetzt schaut man sich das an, die Bibel sagt, sprich nicht mit den Geistern von Toten, bete nicht zu den Toten, und man sieht es in Videos, in den Medien, bei allem, was man sich unter der Woche anschaut oder anhört. Und wenn es dann tatsächlich passiert, denkt man, ach, so schlimm ist das doch nicht, auch wenn die Bibel das so sagt.
Ja, und die letzte Täuschung, die letzte Verführung wird sehr interessant sein. Wir werden uns damit noch am Ende dieses Studiums befassen. Also das ist der Höhepunkt von Satans täuschenden Verführungen, um die ganze Welt zu verführen. Denn am Ende wird es die 144.000 geben, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und Satan will diese Schlacht nicht verlieren. Die Schlacht endet, wenn Satan stirbt und wenn seine Sünden der Welt offenbart werden. Darauf konzentriert es sich im Wesentlichen. Also spielen wir das nächste Video ab. Das ist der Film Der sechste Sinn, den ich mir ehrlich gesagt nie angeschaut habe. Es geht darum, dass jemand tote Menschen sieht. Ich weiß, dass der Film ziemlich bekannt ist. Hast du den Film schon einmal gesehen?
Nein, damals war ich 7 Jahre alt. Ich sah den Trailer und dachte mir, das ist kein Film, den ich mir anschauen möchte. Es sah ziemlich beängstigend aus.
Ja, es war auch ziemlich unheimlich. Also schauen wir uns einmal an, das ist schon länger her. Wie du schon sagtest, noch vor dem Jahr 2000.
In deinen Träumen. Wenn du wach bist. Tote Menschen in Gräbern oder in Särgen.
Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Sie können sich gegenseitig nicht sehen. Die sehen nur, was sie sehen wollen. Sie wissen nicht, dass sie tot sind.
Wie oft siehst du sie?
Du siehst Geister, Cole?
Sie wollen von mir, dass ich was für sie mache. Oma schickt dir Grüße. Sie sagt, es tut ihr leid, dass sie den Anhänger genommen hat. Oma kommt mich nämlich manchmal besuchen.
Cole, das ist einfach nicht wahr. Oma ist tot, das weißt du.
Ich weiß. Sie sagte, du hast sie mal besucht. Auf dem Friedhof. Und da hast du sie was gefragt. Sie sagte, die Antwort lautet, ja, jeden Tag. Was hast du sie gefragt?
Ob sie stolz auf mich ist, Mama.
Das ist emotional. Sogar ich bin ein wenig emotional geworden. Ich dachte mir, wow, und habe den Clip schon einmal gesehen. Aber soll es nicht genau das bewirken? Wieder einmal Emotionen schaffen? Falsche Emotionen in den Leuten? Sieht man sich die Mutter an? Denkt sie an ihre eigene Mutter? Natürlich wurde noch einiges herausgeschnitten. Aber ihre Mutter hat sie hier bei einer Tanzaufführung besucht und all das. Und jetzt kommen diese Emotionen in ihr hoch.
But her mom has visited her here by her dances and her things and all of these things, and now these emotions are cropping up in her. And she.
Ich nehme an, es ist eine großartige Gelegenheit. Man hat auf der einen Seite die Furcht, ich sehe tote Menschen und all das, aber es kann auch Freude und Bestätigung bringen.
Joy and reassurance.
Ja, es gibt auf dieser Welt so viele Menschen, die nach dieser Bestätigung suchen, dass sie ihre Eltern stolz machen. Und wenn sie das nicht finden oder hier auf Erden nicht hören, dann finden sie dennoch Trost, wenn ein Toter ihnen sagt, dass er stolz auf sie ist. Und darin finden sie Freude. Wie wir schon sagten, dann sitzt man in einem falschen Gefühl von Sicherheit da.
Und wohin bringt dich das? Es ist wie ein Sprungbrett. Man braucht nur diesen Geist oder Dämon oder wer immer er auch ist, um ein klein wenig in der Bibel zu ändern. Wie etwa, dass Gott bedingungslose Liebe ist. Etwas Bestärkendes, was aber falsch ist, und bumm, schnappt die Falle über einem zu. Satans Falle.
Ja, man findet auch Menschen, die nicht auf ihre Eltern gehört haben, als diese noch unter ihnen weilten. Doch wenn sie gestorben sind und sie eine Botschaft bekommen, meinen sie, ich muss auf meine Eltern hören. Und sie hören auf das verstorbene Elternteil, auf das sie vorher nicht gehört hatten.
Ja, stimmt. Oder sie haben nie auf ihre Eltern gehört. Und jetzt hören sie, ich habe dich immer geliebt. Ich war nie ärgerlich wegen dir. Die Erleichterung. Ich kann mein Leben weiterleben. Fast wie bei den Kirchen, die nur noch über die Liebe predigen. Da hattest du einen guten Punkt angesprochen. Predige den Teil mit der Liebe, bestärke und mache sie glücklich. Das Herz. Das habe ich beim König der Löwen vergessen zu erwähnen. Das Herz ist überaus trügerisch. Und immer heißt es, hör auf dein Herz. Und jetzt fühle ich mich erleichtert. Dann kann ich mit meinem Leben weitermachen. Vielleicht bin ich ja andersherum oder was auch immer. Und sie billigen, wer oder was ich bin. Sie sagen einem, das ist in Ordnung. Mach einfach weiter. Und da liegt das Problem.
Ja, es führt einen nicht zurück zur Bibel. Es führt einen dazu, sein Leben einfach genauso weiterzuleben wie zuvor, nur mit mehr Zuversicht.
Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann haben wir noch ein letztes Video, einen Klassiker mit dem Titel In meinem Himmel, den ich ehrlich gesagt auch nie angeschaut habe. Er ist auch spannend und drückt etwas auf die Tränendrüse. Schauen wir uns ihn an. Noch ein interessanter Film.
Wenn man sich so zwischendrin befindet. Ich weiß noch, dass in der Schule ein Lehrer einmal sagte, dass sie nicht glaubten, dass man nach dem Tod direkt in den Himmel oder die Hölle gehen würde, sondern an diesen Ort dazwischen. Nicht das Fegefeuer, aber doch fast mit dem gleichen Prinzip. Man sitzt dort und wartet bis zum Ende und dann geht man in den Himmel oder die Hölle.
Aber in diesem Fall war diese Zwischenwelt für mich fast so, dass ihre Seele Frieden finden müsse, bevor sie ins Jenseits gehen kann. Was Seele wirklich bedeutet, werden wir später noch herausfinden. Sie ist also in ihrer perfekten Welt. Nähe zu Gott oder so etwas erwähnt sie nicht. Es ist ihre perfekte Welt. Sie, ihre Seele muss Frieden finden, also muss sie ihren Mörder finden.
Peace. Her soul needs to find peace, so she needs to find this murderer. You know, and work with.
Und sie muss mit menschlichen Mächten zusammenarbeiten, um diesen Mörder zu finden, bevor sie den Übergang in die andere Welt vollziehen kann. Den Himmel oder wie es auch immer genannt wird. Nun, es gibt einen Film mit Liam Nelson, den wir aber nicht dazu genommen haben. Darin spricht er auch mit einem Geist. In diesem kurzen Clip fragte sie ihn, warum bin ich hier? Und er sagte, du bist tot und ich habe eine Gabe. Sie fragte aber, warum? Er meint, ich muss dir den Übergang ins nächste Leben oder was auch immer zeigen. Darum dreht sich hier doch alles.
Ja, und das sind nur drei Beispiele. Aber es gibt zahllose Beispiele dafür da draußen. So viele Filme handeln davon, dass Menschen sterben und immer noch hier sind und immer noch mit anderen Menschen um sie herum interagieren. Menschen, die Frieden finden müssen, um weiterzugehen. Oder Menschen, die in Horrorfilmen andere, die noch hier leben, angreifen und sie heimsuchen. Es ist ein ganzes Konglomerat verschiedener Filmrichtungen. Aber es gründet sich auf das gleiche Prinzip.
Satan war erfolgreich, wie du schon sagtest, wenn man sich Hollywood anschaut und all die Filme. Sie waren erfolgreich, diese Lügen in der Welt darzustellen. Wenn ich an Familie und Freunde denke, vermute ich, dass alle an Geister der geliebten Verstorbenen glauben. Und einige von ihnen kamen sogar zu mir und sagten, dass sie ihren Vater im Wohnzimmer gesehen hätten, wie er zu ihnen sprach. Wie geht man damit um? Das ist so hart, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben und man ihnen sagen muss, nein. Ich meine, wie macht man das? Sagt man ihnen, hör mit diesen Absurditäten auf? Nein, so kann man das nicht machen. Zuerst müssen sie es verstehen. Außerdem möchte man denn, dass der Vater oder ein anderer geliebter Mensch sich in einer Zwischenwelt oder wo auch immer befindet und leidet oder uns hier leiden sieht und keinen Frieden, keinen richtigen Frieden findet, da ein Schlaf ist. Gott nennt es einen Schlaf. Lazarus schläft. Anders funktioniert das nicht.
God calls it, he sleeps, Lazarus sleeps, whatever, yeah. So it doesn't work like that.
Yeah. And we have. Ja, wir haben später noch einige Folien, die über den Zustand sprechen, in dem wir uns befinden, wenn wir sterben. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, als ich an der Highschool war. Da gab es ein Mädchen in meiner Schulstufe und sie war keine vorbildliche Schülerin. Sie machte ein paar sehr provokative Sachen. Sie schickte Leuten Videos, Nacktvideos, sie trank und machte Party und sie entschied sich mit ihrem Freund, Selbstmord zu begehen. Sie begingen miteinander also Selbstmord und ich weiß noch, dass wir zu einer Versammlung gerufen wurden, um uns die Nachricht mitzuteilen. Derjenige, der es uns sagte, meinte, der Himmel ist jetzt ein besserer Ort, weil sie dort ist. Und ich dachte mir, aber schau dir doch das Leben an, das sie führte. Machte sie das Leben aller Menschen in ihrer Umgebung besser? Waren sie gern mit ihr zusammen? War es nicht einfach ein Leben voller Sünde? Und jetzt sagt er, sie macht den Himmel besser?
Weil sie in einem Moment verändert wurde, in einem Augenblick. Das glauben nämlich viele, dass diese Person jetzt mit Gott im Himmel ist und alles ganz wunderbar ist. Ja, und dann gibt es dieses Lied mit dem englischen Titel Neidisch auf die Engel von Donna Taggart. Im Refrain heißt es, es wird heute Abend einen weiteren Engel um den Thron geben. Deine Liebe lebt in mir weiter und ich werde sie festhalten. Ich soll es nicht in Frage stellen, nur Gott weiß warum. Ich bin nur eifersüchtig auf die Engel, die heute Abend um den Thron sind. Das ist ein so emotionales Lied. Und die Leute finden es so wunderbar, dass so über geliebte Menschen gesungen wird, sodass diese im Grunde über den Engeln stehen. Sie ist eifersüchtig auf die Engel, die ihren geliebten Menschen anschauen. Als ich das hörte, dachte ich mir, oh nein. Und wieder ist eine Kombination von Emotionen und Unwahrheit im Spiel.
Da möchte ich auch unsere Zuschauer fragen, war schon einmal jemand von euch bei einer Beerdigung, bei der die betreffende Person nicht in den Himmel kommt? Wenn man bei einer Beerdigung ist, kommt jeder, der stirbt, in den Himmel. Unabhängig davon, was für ein Leben sie führten, wie ausschweifend es war, wie erniedrigend es für andere war, alle kommen sie in den Himmel.
Die Seele, die sündigt, wird sterben. Aber dazu werden wir noch ein Studium machen. Wenn wir sterben, wenn die Gottlosen sterben und sie nicht in Christus sind, dann werden sie verurteilt und verdammt werden, nicht zum ewigen Leben. Leider, du hast recht. Es ist so wichtig zu wissen, wie wir unser Leben führen sollen. wie wir nach Gott suchen sollen, wie wir Gott finden können, sodass wir einmal ewig mit Gott zusammen sein werden. Und das geht nicht durch diese Hokuspokus-Täuschungen, die Satan in die Welt hineingebracht hat.
Ja, wir müssen noch so viel abdecken. Es gibt noch so viel, worüber wir sprechen sollten. Ich denke, jetzt wäre eine gute Stelle, um eine Pause einzulegen und dann mit dem Bibelstudium weiterzumachen und mehr interessante Videos zu zeigen, die wir zum Zustand der Toten fanden.
Ja, und ganz viel Schriftstellen. Wir werden tief in der Schrift graben und uns Beweise ansehen. Und mehr Videos.
Also verpasst bitte die nächste Folge nicht, denn das ist ein sehr wichtiges Studium. Es ist ein Studium, bei dem es um Leben und Tod geht.
Ja, seid bitte auch das nächste Mal dabei, Leute.
Doch bevor wir zum Ende kommen, möchte ich das folgende Zitat lesen. Sogar in Ländern angeblich christlichen Bekenntnisses glaubt man noch an solche Dinge. Unter der Bezeichnung Spiritismus hat das Befragen der Toten weite Verbreitung gefunden. Er zielt darauf ab, die Zuneigung derer zu gewinnen, die einen lieben Menschen ins Grab legen mussten. Manchmal erscheinen ihnen Geistwesen in der Gestalt des verstorbenen Freundes, schildern Vorfälle aus dessen Leben und geben sich wie zu Lebzeiten. Auf diese Weise verführen sie die Menschen zu dem Glauben, ihre verstorbenen Lieben seien nun Engel, die um sie schweben und mit ihnen Verbindung haben. Diese vermeintlichen Dahingeschiedenen, deren Äußerung man oft größeres Gewicht beimisst als dem Wort Gottes, werden von den Angehörigen in gewissem Sinne geradezu vergöttert.
Slam Dunk.
Volltreffer. Ich glaube, das habe ich bei unserer Vorbereitung noch gar nicht gesehen. Sie werden vergöttert. Sie werden selbst zu gottähnlichen Wesen, die man zu einem Götzen macht. Und sie können einem alles Mögliche erzählen. Denn Emotion gemischt mit Visualisierung und von allen anderen Emotionen begleitet, die man in sich trägt, bringen einen einfach dazu, zu wanken und zu straucheln und dann diese Lüge zu schlucken.
Gemischt mit Dingen, die man gern hören möchte. Also Satan weiß genau, was man hören möchte. Und er liefert es. Dann fühlt man Erleichterung. Aber ja, das ist die Wahrheit. Doch wir sollten die Gefühle beiseite legen und den Fokus auf Gottes Wort legen und darauf, was Gottes Wort sagt. Unabhängig davon, wie sehr es verletzen mag.
Ja, genau wie bei unseren Kirchen. Ich sage das jetzt schon zum dritten Mal. Das, was wir hören wollen. Wenn wir über Gesundheit oder Ernährung und all diese Dinge sprechen, und man ist in seinem Denken rebellisch und möchte es nicht. Man weiß, dass alles, was man tut, falsch ist, sei es Alkohol oder Kaffee oder was auch immer. Und jemand steht vorne und spricht ihre Kämpfe mit diesen Nahrungsmitteln oder Getränken an, dann neigen sie dazu, gegen diese Person aufzubegehren. Vielleicht gehen sie sogar deswegen aus der Gemeinde. Sie wollen ein "Es ist in Ordnung" hören. Du kannst machen, was immer du möchtest. Gott liebt dich. Ihr schafft es auf eure Weise und zu eurer Zeit. So wie es die eine Frau, dieses Medium, am Anfang sagte. Auch wenn du ein Atheist bist, du wirst dorthin kommen. Du wirst es noch lernen. Es gibt Dinge, die du eben später lernen wirst. Nein, dies hier auf Erden ist der Ort des Lernens. Hier lernen wir. Und wenn wir uns nicht an das Wort halten, dann haben wir ein Problem.
Also seid bitte auch bei unserer nächsten Folge dabei. Es wird sogar noch spannender als dieses Mal werden.
Ja, weil wir in das Wort eintauchen werden.
Ja, gerne.
Dankeschön. Würdest du den Abschluss machen?
Unser himmlischer Vater, die Verführung da draußen ist so groß und es gibt so viele Menschen, die darin gefangen sind. Ich bitte, dass du mit jedem Einzelnen von ihnen bist und sie zur Wahrheit hinführst, dass ihnen das Wort eröffnet wird und sie ihr Herz und ihren Verstand der Wahrheit nicht verschließen, sondern dass sie doch zuhören und eine klare und bewusste Entscheidung treffen können, was richtig oder falsch ist und welchem davon sie folgen wollen. Das bete ich allein in Jesu Namen. Amen.